Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Miriam Rossius. Hallo, herzlich willkommen. Walfleisch, nein, danke. Das kommt mir nicht auf den Teller. So sehen das wohl die meisten von uns. In Japan ist das ganz anders. Oder?
Die Kinder kennen den Geschmack nicht mehr so richtig und scheinen beim Schulessen auch nicht das beste Fleisch zu bekommen. Mein Kind hat mir gesagt, das schmeckt aber nicht so gut wie bei dir, Papi. Und wenn das so ist, dann bekommt die nächste Generation auch nicht gerade mehr Lust auf Wal.
Immer wenn es in den Nachrichten Neuigkeiten über Walfang gibt, dann gebe ich Pressekonferenzen. Wenn ich danach die Berichte lese, stehen darunter oft Kommentare wie: Warum soll ich das essen? Das schmeckt doch gar nicht. Das ist doch eklig.
Das Klischee von einer eigenwilligen Esskultur, die jedem Tierschutz zuwiderläuft, greift längst zu kurz. Mal zum Vergleich: 1962 wurden in Japan über 220.000 Tonnen Walfleisch gegessen. Zuletzt kamen noch etwa 5.000 Tonnen auf den Markt. Ware aus dem vermeintlich wissenschaftlichen Walfang in der Antarktis. Schon der verdarb vielen Japanern und Japanerinnen den Appetit. Warum also hat die Regierung trotzdem darauf bestanden, im Juli den kommerziellen Fang vor der eigenen Küste wieder aufzunehmen? Nach 30 Jahren. Es ist eine sehr widersprüchliche Situation in dem ostasiatischen Land. Woran das liegt, macht Katrin Erdmann deutlich. Ihre Recherche beginnt dort, wo der Alltag lange vom Walfang geprägt war. Auch wenn sich nur noch wenige daran erinnern.
Im Schneidersitz sitzen 10 Männer um einen langen, flachen Tisch. Sie gehören zum Folkloreverein Kayoi, der sich um den Erhalt der Walkultur bemüht. Alle sind am späten Abend extra für den Hörfunk gekommen, um zu singen. Gemeinsam treten sie sonst nur noch auf, wenn man sie bucht. Während 2 Männer auf mit Walhaut bespannte Trommeln schlagen und das zweite Lied anstimmen, haben die anderen die Augen geschlossen. Warum sie beim Singen die Handflächen aneinander reiben, beschreibt der 81-jährige Vorsänger Kenji Nakaya so.
Das ist aus Respekt vor dem Wal, der sein Leben für uns gelassen hat. Für uns ist das zwar ein Grund zur Freude, aber hier zu klatschen wäre dem Tier gegenüber respektlos.
Damit es mit dem Singen besser klappt, steht eine 2-Liter Sakeflasche, japanischer Reiswein, auf dem Tisch. Auch zwischendurch wird ein Schlückchen genommen. Der Verein hat noch 19 Mitglieder und befindet sich in Kayoi, ein Dorf im äußersten Zipfel der japanischen Präfektur Yamaguchi, im Westen der Hauptinsel Honshu. Es ist einer von 2 Orten in ganz Japan, in dem die alte Walkultur noch so aufrechterhalten wird. Wie stark die aber bedroht ist, einfach weil die Leute sterben und keine neuen nachkommen, zeigt der Blick auf den Altersdurchschnitt des Folklorevereins. Der liegt bei 67,5 Jahren, hat Yoshikatsu Hayakawa errechnet. Der Rentner leitet nicht nur den Verein, sondern auch das Walmuseum in Kayoi. Am nächsten Tag wartet der 78-Jährige schon vor der Tür. Das Erlegen eines Wals war früher echte Schwerstarbeit, sagt Hayakawa und holt zur Erklärung eine handgemalte Zeichnung hervor.
Vor 350 Jahren waren Mannschaften von 200 bis 300 Mann, teilweise gar 500 und 800 Mann auf dem Wasser. Sie fingen die Wale mit Netzen ein und bewarfen sie dann mit Speeren.
War das Tier langsam ermattet, musste einer der Männer direkt auf den Wal springen und ihm mit einem erstaunlich kleinen Messer noch den Todesstoß versetzen. Die Waffe kann man sich natürlich im Museum anschauen.
Nach der alten Methode war es ein Kampf auf Leben und Tod zwischen Mensch und Wal. Heute besitzt der Mensch einen ganz deutlichen Vorteil. Der Wal stirbt mit einem Schuss. Früher war das eine lebensgefährliche Arbeit.
Ebenso geprägt vom Walfang wie Kayoi ist Shimonoseki, etwa 2 Autostunden südlich von der Halbinsel entfernt. Die Großstadt hat einen wichtigen Hafen. Er ist bekannt für Kugelfisch und Wal. Wal verkauft der 43-jährige Kazuhiro Fujino schon die Hälfte seines Lebens.
Viel geht an Supermärkte und Restaurants. Ein Großteil davon bleibt hier in der Gegend. Shimonoseki bekommt die ganzen guten Teile für Sashimi. Manchmal verkaufe ich auch Wal bis nach Ube oder nach Hiroshima oder sogar Osaka.
Schon sein Vater handelte mit Wal. Er führt die Tradition fort und das ziemlich erfolgreich. Eine Tonne verkauft er jeden Monat. In der Auslage seines Geschäfts in der Markthalle von Shimonoseki liegen verschiedene Stücke vom Wal. Es gibt frischen Mink- und Zai-Wal und eingekochten Wal in Dosen. Richtig schön weich, versichert die Verkäuferin. Das Sashimi ist am teuersten. Ein Kilo kostet umgerechnet rund 220 Euro. Günstigere Stücke sind für rund 40 Euro zu haben. Das Fleisch stammt teils aus Island, teils aus Japan. Mehr als 30 Jahre lang war Japan Mitglied in der Internationalen Walfangkommission, kurz IWC. Fischhändler Fujino bedauert den Ausstieg aus der Kommission.
Von mir aus hätten sie gern drinbleiben können, denn ich weiß nicht, wie das mit dem kommerziellen Walfang wird. Das Sashimi kommt ja dann nicht gefroren, sondern roh und das hält ja nur 2 Tage. Außerdem sind die Preise bisher festgelegt. Die werden jetzt sicher steigen.
Händler Fujino sieht das kritisch. Wissenschaftler Kishimoto von der Privatuniversität in Shimonoseki kann das verstehen.
Für den Forschungswalfang wurden ja nur die Tiere im Südpolarmeer gefangen. Und das ist relativ leckeres Fleisch. Das lässt sich auch gut verkaufen. Durch den Austritt aus der Walfangkommission fällt das natürlich weg. Da kann ich schon verstehen, dass die Verkäufer jetzt Sorge haben.
Auch er bedauert den Ausstieg aus der Walfangkommission, hofft jedoch für die Region auf steigende Nachfrage, auch durch die bewusste Steuerung des Staates, zum Beispiel in der Schulspeisung. Bislang bekamen die Kinder in Shimonoseki 2 bis 3 Mal pro Jahr einen Teller Walfleisch zum Mittagessen. Und die finden die Abwechslung, zumindest laut Bericht eines lokalen Fernsehsenders, richtig gut.
Seit heute Morgen war ich aufgeregt und habe mich darauf gefreut.
Der Walgeschmack ist gut, ja lecker.
Fischhändler Fujino hat da mit seiner Tochter ganz andere Erfahrungen gemacht.
Die Kinder kennen den Geschmack nicht mehr so richtig und scheinen beim Schulessen auch nicht das beste Fleisch zu bekommen. Mein Kind hat mir gesagt, das schmeckt aber nicht so gut wie bei dir, Papi. Und wenn das so ist, dann bekommt die nächste Generation auch nicht gerade mehr Lust auf Wal.
Doch mehr Lust auf Walfleisch zu machen, ist eines der erklärten Ziele von Shimonosekis Bürgermeister Shintaro Maeda. Deshalb lässt er in den öffentlichen Schulen dieses Jahr 100.000 Mittagessen ausgeben, 30.000 mehr als bisher.
Immer wenn es in den Nachrichten Neuigkeiten über Walfang gibt, dann gebe ich Pressekonferenzen. Wenn ich danach die Berichte lese, stehen darunter oft Kommentare wie: Warum soll ich das essen? Das schmeckt doch gar nicht, das ist doch eklig. Walfleisch schmeckt am besten roh als Sashimi, aber das wissen die meisten Japaner gar nicht. Walfleisch zu essen ist für Japans Identität wichtig. Viel Kritik zum Walfang kommt zum Beispiel aus Australien, obwohl die selbst Känguru und Seekuh essen. Das ist für Japaner auch unfassbar. Aber wir kritisieren das nicht, weil das eben Teil ihrer Kultur ist.
Um die Akzeptanz von Walfleisch zu steigern, setzt er auch auf Regierungsprogramme. Die Chancen könnten gut stehen, denn die Region ist zufällig die Heimat des rechtskonservativen Regierungschefs Abe. Bürgermeister Maeda hat früher sogar mal in dessen Büro gearbeitet.
Oh nein, zu Abe will ich in diesem Zusammenhang nichts sagen, wirklich nicht.
Aber er wisse natürlich, dass Abe pro Walfleisch ist, lässt er sich dann doch noch hinreißen. Ein bisschen deutlicher wird Tetsuji Ida. Der Journalist arbeitet seit mehr als 30 Jahren für die japanische Nachrichtenagentur Kyodo News und beschäftigt sich ebenso lange mit Umweltthemen. Ein echter Freigeist im japanischen Medienmainstream.
We have two or three strong politicians in Wir haben 2, 3 einflussreiche Politiker in Yamaguchi, einschließlich Regierungschef Abe und dann noch Herrn Nikai, ein wichtiger Mann bei den Liberaldemokraten, die sich für den Erhalt des Walfangs einsetzen.
Deshalb habe die LDP auch darauf gedrängt, die internationale Walfangkommission zu verlassen, sagt der Journalist Ida. Gegen den erklärten Willen des Außenministeriums. Einer, der hautnah dabei war, ist Joji Morishita, Professor an der Universität für Meereskunde und Technologie in Tokio und zuletzt Vorsitzender der Internationalen Walfangkommission. Einerseits, so der Meeresforscher, habe Japan schon lange vorgehabt, sich aus der Kommission zurückzuziehen, konkret 2007. Andererseits habe Japan einen Kompromiss vorgeschlagen, der jedoch abgelehnt worden sei.
Let's agree to disagree.
Lasst uns anerkennen, dass wir uns uneinig sind und Wege finden, wie wir weiter in einer Organisation zusammenarbeiten können. So wie ein Ehepaar, das kurz vor der Scheidung steht und noch im selben Haus lebt, in dem sich aber beide Partner ignorieren.
Was ihn besonders ärgert, bei Island und Norwegen ist genau das möglich. Sie sind Mitglied in der Internationalen Walfangkommission und jagen trotzdem kommerziell Wale. Island, weil es wirtschaftlich stark abhängig davon ist, und Norwegen?
Das Land hat damals gegen das Walfangmoratorium Einspruch erhoben, Japan auch. Aber nur bei Norwegen wurde dem Einspruch stattgegeben. Die USA haben uns damals gedroht, wenn ihr dabei bleibt, dann dürft ihr 200 Meilen US-Gewässer nicht mehr nutzen. Aber das waren für uns wichtige Fischgründe. Also mussten wir nachgeben und verloren damit das Recht, weiter Wale zu jagen.
Doch wurde Japan wirklich benachteiligt? Nein, heißt es auf Nachfrage bei der Internationalen Walfangkommission. Einspruch könne nach den Statuten der IWC nur direkt nach einer Entscheidung erhoben werden. Das aber habe Japan damals verpasst. Japan vor einigen Wochen. Die letzten Schiffe zum Forschungswalfang laufen aus. Der öffentlich-rechtliche Sender NHK bringt einen kurzen Bericht darüber, wie die Schiffe nur wenige Stunden später wieder in den Hafen von Abashiri auf Hokkaido, ganz im Norden Japans, einlaufen. Erlegt haben die Fischer ein Weibchen. 6,7 Meter lang und 3 Tonnen schwer. Männer in blauen Ganzkörperanzügen nehmen sofort Proben. Denn offiziell hat Japan die letzten 3 Jahrzehnte Wale in erster Linie zu Forschungszwecken gefangen. Vor allem mehrere hundert Zwergwale. Was genau dort erforscht wurde, bedarf mehrmaliger, hartnäckiger Nachfrage bei Tamura Tsutomu, dem Direktor des japanischen Walforschungsinstituts, kurz ICR.
Wir können jetzt über die jeweiligen Walsorten sagen, wie lange sie brauchen, um erwachsen zu werden und wie oft sie Junge zur Welt bringen.
Und dass es von einigen Arten wie dem Mink, Sai und Blauwal inzwischen wieder so viele gibt, dass man sie wieder kommerziell jagen kann.
Ich persönlich bedauere das Ende des Forschungswalfangs. Wir befanden uns mitten in einem 12-jährigen Forschungszyklus, der nun mittendrin beendet wird. Aber immerhin haben wir ja unser Ziel erreicht, damit Japan wieder kommerziell Wale fangen kann. Insofern muss man das positiv bewerten.
Den Walfang in der Antarktis fortzusetzen, wäre mit enormen Kosten verbunden gewesen, sagt der langjährige Umweltjournalist Tetsuji Ida.
Es gibt zwar Pläne, ein neues Schiff für den Walfang zu bauen, aber das würden das Finanzministerium, die Öffentlichkeit und auch einige Beamte nicht mitmachen.
Denn schon jetzt ist der Walfang ein teures Zuschussgeschäft. Zuletzt pumpte die Regierung umgerechnet mehr als 40 Millionen Euro in die Forschung. Doch das Fleisch findet keine Abnehmer. Laut der letzten Statistik lagerten 2016 2794 Tonnen Walfleisch in Gefrierschränken und landen irgendwann im Müll. Dass sich an den Essgewohnheiten seiner Landsleute künftig etwas ändert, glaubt der Journalist Ida nicht.
Die letzten 5 bis 10 Jahre hat Japan versucht, den Verzehr von Walfleisch anzukurbeln, hat bei Krankenhäusern, in der Armee und in öffentlichen Schulen dafür geworben. Aber alles ist gescheitert.
Anders als früher haben die Menschen heute einfach eine große Auswahl an eiweißhaltigen und vor allem günstigeren Speisen, argumentiert nicht nur Ida. Yoshi Nakatani vom japanischen Außenministerium will dieses Argument jedoch nicht gelten lassen.
Nehmen wir zum Beispiel das Tapioca-Getränk. Vor 2 Jahren kannte das keiner, aber jetzt stehen die Leute vor den Läden Schlange. Mit Walfleisch ist es dasselbe. Nur weil es jetzt keiner isst, bedeutet das nicht, dass es kein Interesse gibt.
Journalist Ida schüttelt da nur müde mit dem Kopf.
This is the beginning of end of Japanese whaling, big whaling activities.
Das ist der Anfang vom Ende von Japans Walfang.
Von der erschwinglichen Proteinquelle in mageren Zeiten zu einem Lebensmittel, das nicht mehr in die Gegenwart passt. Katrin Erdmann berichtete darüber. Die veränderten Essgewohnheiten haben allerdings nicht verhindert, dass Wale weiter gejagt werden. Für den Schutz dieser Tiere kämpft seit langem der International Fund for Animal Welfare, kurz IFAW. Und dort begrüße ich Andreas Dinkelmeier. Einen schönen guten Tag nach Hamburg.
Schönen guten Tag.
Herr Dinkelmeier, 227 Tiere dürfen im Jahr getötet werden, so hat Japan die Quote festgelegt. Ich unterstelle mal, aus Sicht einer Tierschutzorganisation sind das wahrscheinlich immer noch 227 Tiere zu viel.
Ja, natürlich. Also uns wäre es am liebsten, wenn keine Wale mehr gefangen würden, weder von Japan noch von Island oder Norwegen. Aber wir sehen darin trotzdem eine Verbesserung. Also es sind auf jeden Fall weniger Wale, die gefangen werden.
Hat das damit zu tun, dass die japanische Regierung die Jagd zu Forschungszwecken aufgibt? Und das heißt ja, dieser Jagd fielen eigentlich mehr Tiere zum Opfer, als das künftig dann erlaubt sein wird. Also ist das die gute Nachricht und die japanische Fischereibehörde ist vielleicht doch besser als ihr Ruf?
Wenn man das so will, dann ist es tatsächlich so, dass jetzt weniger Wale auf der Abschussliste stehen, als es vorher waren. Wir müssen uns natürlich schon klar sein, dass zwar wurde der Walfang früher immer als wissenschaftlich dargestellt, aber es war eigentlich ein kommerzieller Walfang, der jetzt reduziert wurde. Und als der Walfang noch ein wissenschaftlicher, sogenannter wissenschaftlicher Walfang war, wurde er sehr stark subventioniert von der Regierung. Das fällt jetzt weg. Also der Walfang muss sich jetzt tatsächlich auf dem Markt in Japan beweisen. Und wir sehen das aus den anderen Ländern, die auch kommerziellen Walfang betreiben, Norwegen und Island. Der Walfang dort überlebt nur dank Subventionen oder reicher Mäzenen.
Weil Sie Island ansprechen, es gibt ein isländisches Unternehmen, was Walfleisch exportiert nach Japan und gesagt hat, oh, das machen wir in diesem Jahr nicht mehr, weil die Marktbedingungen so schwierig sind. Also genau das, was wir eben im Beitrag auch gehört haben.
Ja, das ist korrekt. Also dieses isländische Unternehmen heißt Qualur, ist im Eigentum von einem sehr reichen Isländer, der ausschließlich Finnwale jagt in Island und die eben auch ausschließlich exportiert und in den letzten Jahren mehrmals versucht hat, nach Japan zu exportieren. Die Japaner waren darüber nicht so sehr glücklich, weil sie sowieso schon Probleme hatten, ihr eigenes Walfleisch aus dem sogenannten wissenschaftlichen Walfang zu vermarkten.
Die japanische Regierung, die verweist ja auch darauf, dass jetzt nur noch in japanischen Hoheitsgewässern gefangen wird. Viele Tierschützer sagen, zum Beispiel die von der Organisation Ocean Care, das gefährdet trotzdem die Bestände im Nordwestpazifik. Warum?
Das ist richtig, was Ocean Care sagt. Wenn wir sagen, in der ausschließlichen Wirtschaftszone, so heißt das offiziell, das sind immer noch ungefähr 370 Kilometer von der Küste entfernt. Also das ist schon, was wir normale Menschen durchaus Hochsee nennen würden. Und Japan will jetzt jagt drei unterschiedliche Walarten jetzt kommerziell in seinen eigenen Hoheitsgewässern. Wir wissen viel zu wenig über diese einzelnen Arten und deren Populationen in diesem Gebiet rund um Japan. Da sind auch Bestände, die sind sowieso schon gefährdet. Sie werden nicht weniger gefährdet dadurch, dass Japan sie weiter bejagt.
Nun spielen ja kulturelle Identität und auch nationale Selbstbestimmung eine sehr große Rolle in Japan. Ist das etwas, was wir nicht ausreichend im Blick haben, wenn wir auf dieses Thema schauen, aus einer, ich nenne es mal, europäisch-westlichen Sicht?
Ja, das wird sicherlich eine Rolle spielen. Also wir sind überzeugt oder wir hoffen zumindest, dass die Einsicht auch in Japan gereift ist, dass der Walfang sehr teuer ist und nicht mehr zeitgemäß ist. Aber niemand, also und vielleicht auch besonders Japan nicht, wird einfach so sagen, ja, wir geben jetzt diesen Druck der Tierschützer, Umweltschützer nach.
Das hat auch etwas mit Gesichtsverlust bzw. Gesichtswahrung dann zu tun.
Genau, es braucht eben einen Ausweg aus der Situation, ohne dass man einem Druck nachgibt. Und ich glaube eigentlich auch, dass es wahrscheinlich für viele Regierungen, auch westliche Regierungen, zuträfe, die auch sicher nicht einfach sagen würden, stimmt, wir haben hier die ganze Zeit Mist gebaut, jetzt geben wir eurem Druck nach, sondern es wird immer irgendwelche Begründungen geben, warum denn doch ein Richtungswechsel stattfinden kann. Und der derzeitige Premierminister in Japan, Shinzo Abe, dass der jetzt diesen Schritt geht, ist für uns eigentlich ein Zeichen, ja, da wird ein Ausweg gesucht.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Walfang gesprochen, aber es gibt ja noch ganz andere Gefahren für Wale und für die Meere überhaupt. Darum laufen in New York gerade Verhandlungen über ein Abkommen zum Schutz der Hochsee. Ja. Ich habe da in den letzten Tagen immer wieder mal gelesen, das sei so etwas wie eine Jahrhundertchance. Das ist ein großes Wort. Ist das wirklich so?
Ja, es ist tatsächlich. Es wird versucht, ein Abkommen zu treffen unter allen Nationen auf der Erde, die die Meere schützen und eine nachhaltige Nutzung vereinbaren. Und das ist dringend notwendig, weil unser aller Leben hängt von den Meeren ab. Wir wissen, also Plastik ist ein Stichwort, auch von Überfischung ist immer wieder die Rede. Das alles war gerade in den internationalen Gewässern unreguliert. Wenn jetzt ein Abkommen zustande kommt, das die Fischerei reguliert, den Abbau von Mineralien in der Tiefsee und vor allem auch ein Netzwerk von Schutzgebieten schafft, dann wird das natürlich eine großartige Sache. Und vor allem, was auch wichtig ist, das soll ein Abkommen sein, das tatsächlich auch überwacht, dass die Vereinbarungen eingehalten werden und Sanktionen ergreifen kann, wenn ein Staat sich nicht dran hält. Das wäre extrem wichtig natürlich.
Parallel läuft in Genf derzeit ja auch noch die Artenschutzkonferenz. Für wie wirksam halten Sie die denn eigentlich? Das ist ja etwas, wozu schon ganz klare, konkrete Vereinbarungen in der Vergangenheit getroffen wurden.
Die Artenschutzkonferenz ist für eine Umweltartenschutzkonvention sehr wirksam, weil sie tatsächlich Zähne hat und sie kann eben auch Sanktionen gegen Staaten verhängen, die sich nicht an die Übereinkommen, die Resolutionen halten.
Ist das in der Praxis schon regelmäßig geschehen?
Das ist bisher sehr selten passiert. Aber allein diese Möglichkeit bringt natürlich die Staaten dazu, sich eher daran zu halten. Und die Sanktionen sind dann tatsächlich Handelssanktionen, die aber nicht nur Pflanzen- und Tierprodukte betreffen müssen. Also es könnte viel weitgehender sein. Und das ist wohl etwas, was bisher die Staaten dazu bringt, die Konventionen und die Beschlüsse dort auch ernst zu nehmen.
Einschätzungen von Andreas Dinkelmeier vom International Fund for Animal Welfare. Von Chancen und Schattenseiten des Palmölbooms in Kolumbien erzählen wir in einem unserer kommenden Podcasts. Schon mal anregende Unterhaltung damit wünscht Ihnen Miriam Rossius.